dritte Episode des ID-Quadrat Low-Budget-Podcast wird gesponsert von Nimm zwei Lollis. Leider ist es nicht ganz die Realität, die ich hier habe, aber ich habe meinen Kindern, die oben sitzen, vorm Fernsehen ehrlich gesagt, noch ein paar Lollis gegeben, damit ich hier jetzt versuchen kann, den dritten Podcast oder die dritte Episode des ID-Quadrat Podcasts aufzunehmen. Und ich hoffe, dass es funktioniert, sonst müssen wir zwischendurch mal noch eine kleine Werbepause einfließen lassen. Aber darum soll es ja auch eigentlich gar nicht gehen, sondern eigentlich geht es darum, mal wieder eine kleine Podcast-Folge aufzunehmen. ID-Quadrat New Social Work, wie ich das Ganze genannt habe. Zum Konzept von Social oder von New Social Work habe ich beim letzten Mal schon ein bisschen was erzählt. Und ich will jetzt in dieser Episode einen kleinen Rückblick geben auf den letzten Beitrag, den ich veröffentlicht habe, beziehungsweise dann eigentlich darauf basierend einen Aspekt herausgreifen von New Work beziehungsweise von neuen Formen der Unternehmensgestaltung oder der Art der Zusammenarbeit. Und zwar will ich auf den Punkt der Selbstorganisation ein bisschen näher eingehen. Und ich hoffe, dass du davon ein bisschen was mitnehmen kannst und dass es dir gefällt. Also zunächst mal der Rückblick auf den letzten Beitrag. Der letzte Beitrag, den habe ich betitelt mit dem, dass New Work ein elitärer Scheiß zu werden droht. Sorry für die Wortwahl mal wieder. Ich habe den Beitrag veröffentlicht letzte Woche Dienstag und ja, am Anfang war es ein bisschen verhalten und irgendwann ging der Beitrag dann aber doch relativ ab. Ja? Also in den sozialen Medien gab es viele Reaktionen darauf, vor allen Dingen ab dem Zeitpunkt, wo, sagen wir mal, New Work Vordenker den Beitrag aufgegriffen haben. Namentlich, das will ich hier am Anfang tun, ich denke, er kommt damit klar, ist Thomas Sattelberger zu nennen, in der auch als Schirmherr, wenn mich nicht alles täuscht, von dem New Work Award fungiert, den ich in dem Beitrag ziemlich kritisiert habe. Also diesen New Work Award habe ich ziemlich kritisiert, Thomas Sattelberger natürlich nicht. Thomas Sattelberger hat dann aber den Beitrag aufgegriffen und in meinen Augen auf eine ziemlich, sagen wir mal, arrogante Art und Weise darauf reagiert. Ich habe geschrieben, 713 Euro pro Tag als Eintrittspreis für diesen New Work Award fand ich schon ziemlich heftig. Thomas Sattelberger hat beispielsweise dazu geschrieben auf Twitter, dass es auch mal Early Bird Tickets für 299 Euro für die entsprechend passende Zielgruppe gab. Und ehrlich gesagt ist es mir ziemlich wurscht, ob das Ganze 713 Euro oder 299 Euro kostet. Der Grundgedanke dahinter ist schon ein bisschen, sagen wir mal, überdenkenswert, wenn man sich das Konzept von New Work vor Augen führt. Spannenderweise hat auf dem New Work Award auch Fridtjof Bergmann, also der Begründer von dem New Work Konzept, gesprochen. Das hätte ich tatsächlich gerne gesehen, unabhängig davon, ob mir der Preis ein bisschen zu hoch erschien oder nicht. Aber das wäre sicherlich eine total spannende Geschichte gewesen. Ich weiß gar nicht, ob es eine Aufzeichnung davon gibt. Auf jeden Fall verlinke ich nochmal in den Shownotes, wie sich das bei so Podcasts nennt, den Link zum letzten Beitrag. Und basierend auf diesem Beitrag haben sich aber nicht nur negative Reaktionen ergeben, sondern es haben sich auch sehr positive Reaktionen ergeben. So hat sich beispielsweise ein nettes Twitter-Gespräch mit Gebhard Borg entwickelt aus dem Beitrag heraus. Und der stellt die berechtigte Frage, ob New Work denn in irgendeiner Weise auch zu einem verbesserten Einkommen führen kann Ja, das kann man natürlich wunderbar übertragen auf den Bereich der sozialen Arbeit, Organisationen der Sozialwirtschaft, die ja, sagen wir mal, einkommenstechnisch nicht unbedingt so total überwältigend dastehen. Ja, da muss ich euch nicht besonders viel dazu erzählen. Das kann man immer wieder auf irgendwelchen Facebook-Gruppen nachlesen. Das kennt jeder, der sich im Bereich soziale Arbeit bewegt, sei es Erzieherin, sei es Sozialarbeiter, egal. Auch Gesundheitsberufe, Pfleger, Physiotherapeuten und so weiter und so weiter. Also alle, die sich, sagen wir mal, in den personenbezogenen, nahen sozialen Dienstleistungsberufen bewegen, die wissen, dass das, sagen wir mal, finanziell eher begrenzt gut ist. Und wie gesagt, nochmal die Frage, kann New Work dabei helfen, die Einkommenssituation zu verbessern? Ich habe daraufhin überlegt, okay, New Work ist erstmal so ein komplexes Konzept, dass man das immer nur runterbrechen kann. Ich habe das in meinem New Social Work Konzept oder in meiner Skizze, die ich da auf meinem Blog veröffentlicht habe, runtergebrochen ja in diese drei Bereiche, die Makro-, Meso- und Mikroebene. Und ja, nochmal kurz, Makroebene Gesellschaft, Mikroebene der Mensch und dazwischen die Meso-Ebene, die Organisationen oder die Arbeit in den Organisationen. Und wenn man ja jetzt das Ganze beziehen will auf die Einkommenssituation, dann macht es natürlich Sinn, auf die Meso-Ebene zu schauen. Also die Frage, was kann in Organisationen der Sozialwirtschaft verbessert werden hinsichtlich der Möglichkeit, besseres Einkommen zu generieren. Lustigerweise hatte ich dazu vor einigen Wochen, wahrscheinlich sind schon einige Monate, auch mal eine nette Diskussion mit Andreas Zeug. Andreas Zeug, ich verlinke die Menschen, die ich hier drin nenne, natürlich auch in den Shownotes, so dass ihr oder dass du, ja, ist immer die Frage, wen spreche ich eigentlich an, aber so, dass du auch nachschauen kannst, wer ist denn das eigentlich, über die ich hier spreche, die Menschen, das sind tatsächlich sehr spannende Menschen. Auf jeden Fall Andreas Zeug, mit dem hatte ich eine Diskussion zu einem Artikel, den ich geschrieben habe, der betitelt ist jetzt auch noch Selbstorganisation, also zusätzlich zu den sowieso schon schwierigen Anforderungen in Organisationen der Sozialwirtschaft kommt aus meiner oder sollte aus meiner Perspektive jetzt auch noch eine verstärkte Selbstorganisation hinzukommen. Und er hat die Frage gestellt, auch die berechtigte Frage gestellt, was muss eigentlich erst passieren? Also erst ein verbessertes Einkommen, darauf basierend dann Selbstorganisationsprozesse oder, das ist eher meine Position, eher selbstorganisierte Arbeitsprozesse, die dann wiederum zu einem erhöhten Einkommen führen können. Dieser Begriff der Selbstorganisation, darauf will ich jetzt im Folgenden ein bisschen näher eingehen, einfach um das Ganze noch mal ein bisschen zu erläutern. Und zu überlegen, okay, warum ist denn Selbstorganisation überhaupt ein relevantes Thema? Und dann die zweite Frage jedenfalls skizziert, wie können die Organisationen der Sozialwirtschaft oder Organisationen auch insgesamt, das ist eigentlich nicht großartig begrenzt auf Organisationen der Sozialwirtschaft, dazu kommen, eher selbstorganisierte Prozesse in den Organisationen zu implementieren. Also, erste Frage. Warum Selbstorganisation? Also, warum macht Selbstorganisation in Organisationen und in meinen Augen insbesondere in Organisationen der Sozialwirtschaft Sinn? Ja, wenn man sich die Organisationen anguckt oder auch Organisationsmodelle, dann gibt es da, sagen wir mal, eher klassisch, traditionell, hierarchisch, strukturierte Organisationen, oben gibt's einen Vorstand oder eine Führungsriege, manchmal auch nur eine Person, die oben sitzt, und dann gibt's Zwischenebenen, Abteilungsleiter oder mittlere Manager, die dazwischen sitzen, und unten sitzen dann die Menschen, die arbeiten. Ja, also oben wird gedacht, unten wird gearbeitet. Das ist natürlich ein sehr, sehr traditionelles Bild von Organisationen, beispielsweise eine der hierarchischsten Organisationen, die es da so gibt, sind beispielsweise Kirchen. Ja, wenn man sich das anguckt, dann sitzt der Chef in Rom oder im Vatikan und dann geht das Ganze runter bis zu den Schäfchen, die unten sitzen. Das Ganze kann man kritisieren und kann man sagen, oh, das finde ich aber nicht gut. Aber der riesige Vorteil bei diesen Organisationen ist, also bei diesen hierarchischen Organisationen ist, dass die Organisationen in stabilen Umfeldern ebenfalls extrem stabil funktionieren. Also nicht umsonst ist beispielsweise die Organisation Kirche schon so lange auf dem Markt, wenn man so will. Ja, wenn man das halt irgendwie so betrachtet, wie lange überlebt so eine Organisation eigentlich, dann ist es natürlich faszinierend zu sehen, dass die katholische Kirche extrem lang schon auf dem Markt ist, ja, und die Menschen auch begeistern kann und mitnehmen kann. Das Problem, was die katholische Kirche hat, zeigt sich ja aktuell. Ja, die Rahmenbedingungen, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich gewandelt. Die Welt lässt sich nicht mehr in, auch wenn das ein bisschen vereinfacht dargestellt ist, Himmel und Hölle einteilen. Also nicht mehr in Schwarz und Weiß. Es ist nicht mehr so einfach, sondern es gibt ganz viele komplexe oder zunehmend komplexer werdende Bedingungen, gesellschaftliche Bedingungen, die dazu führen, dass so eine Organisation wie die katholische Kirche, sagen wir mal, zumindest in der westlichen Welt ins Wanken gerät. Ja, viele Kirchenaustritte, Skandale, die aufgedeckt werden. Die Organisation hat wirklich damit zu kämpfen, neues Führungspersonal zu rekrutieren, also Priester zu gewinnen, Menschen, die ins Kloster gehen und so weiter und so weiter. Natürlich alles nicht ganz so einfach. Also heißt konkret, wenn man das wieder, sagen wir mal, ein bisschen kleiner denkt, wieder weg von der katholischen Kirche hin zu Organisationen, die man so im Alltag immer wieder sieht, heißt das natürlich, dass ab dem Zeitpunkt, wo sich die Bedingungen verändern, diese starren hierarchischen Organisationen an die Grenze geraten. Ja, erster Punkt, starre hierarchisch organisierte Organisationen geraten an die Grenze, wenn sich gesellschaftliche Bedingungen ändern. Wenn man jetzt den Blick nimmt und auf Organisationen der Sozialwirtschaft richtet, dann lässt sich natürlich erstmal sagen, okay, diese Organisationen sind insgesamt auch eher klassisch hierarchisch strukturiert. Auch da kann man wieder die Kirche in den Hintergrund stellen, vor allen Dingen Organisationen der Kirche. Das ist ein bisschen einfach formuliert, aber beispielsweise, wenn man Caritas oder sowas, solche großen Träger, solche großen Wohlfahrtsverbände sieht, dann sind die natürlich auch erstmal in Anführungsstrichen sehr hierarchisch aufgebaut, auch wenn die einzelnen Organisationsteile autonom oder sehr, sehr autonom agieren. Aber auch, jetzt kommt der erste Werbeblock. Ich muss jetzt leider kurz unterbrechen, mache gleich mit dem Podcast weiter. Ja, willkommen zurück zum zweiten Teil der dritten Episode Idee Quadrat, der Low Budget Podcast. Die kleine Werbepause wurde finanziert oder wird aktuell finanziert von Riegeler Landbier. Inzwischen sind die Kinder im Bett, dadurch habe ich jetzt ein bisschen mehr Zeit und Ruhe dabei, diesen zweiten Teil aufzunehmen und nochmal stärker auf die Frage einzugehen, warum denn Organisationen der Sozialwirtschaft Selbstorganisation bedürfen aus meiner Sicht. Ganz klar, oder das, was wir als ersten Punkt festgehalten hatten, war der klassisch hierarchisch formal strukturierte Organisationen funktionieren gut, wenn die Rahmenbedingungen stabil sind. Sie funktionieren weniger gut, wenn sich die Rahmenbedingungen radikal ändern. Ich habe dann gesagt, okay, auch Organisationen der Sozialwirtschaft, so wie sie, sagen wir mal, traditionell aufgestellt sind, sagen wir mal, auch mit großen Wohlfahrtsverbänden im Hintergrund wie der Caritas oder Diakonie oder anderen, die sind auch relativ formal hierarchisch strukturiert. Und da bin ich der festen Überzeugung davon, dass das in Zukunft ja anders werden muss, weil sich die Bedingungen, in denen diese Organisationen arbeiten, auf der einen Seite ebenfalls aufgrund der gesellschaftlichen Veränderungen verändern. Ja, Digitalisierung, demografischer Wandel, Globalisierung, Wertewandel, bla bla bla. So diese ganzen Megatrends, die es da so gibt, die unsere Gesellschaft nicht nur treffen, sondern in denen wir schon längst mittendrin stecken, die verändern natürlich auch Organisationen der Sozialwirtschaft. Das ist der erste Grund, ja, warum da andere Organisationsstrukturen Einzug halten müssen, in meinen Augen. Auf der anderen Seite, und das finde ich eigentlich den interessanteren Punkt dabei, warum Organisationen der Sozialwirtschaft selbstorganisierte Prozesse einführen sollten, ist der Punkt, dass die Organisationen der Sozialwirtschaft schon immer mit Menschen arbeiten. Also nicht nur auf der einen Seite die Menschen, die in den Organisationen arbeiten, Mitarbeitende, Führungskräfte und so weiter, die Menschen eben in den Organisationen, sondern auch die Menschen, die außen stehen, Kunden, Nutzer, Klienten, wie auch immer man die bezeichnen will, gibt es unterschiedliche Diskussionen dazu, auch die erhöhen die Komplexität in der Arbeit. Ja, also auf der einen Seite haben wir gesellschaftliche Veränderungen, die zu veränderten Organisationsmodellen führen müssen. Auf der anderen Seite haben wir auch die Arbeit selber, die aufgrund der Arbeit mit den Menschen hochkomplex ist. Ich meine, da könnte ich jetzt direkt wieder meine Familie hier anführen. Das sieht man da dran, da will man einen Podcast aufnehmen, hat das Gefühl, okay, man hat sich irgendwie eine halbe Stunde freigeschaufelt und schon geht der Plan nicht auf, weil die Menschen, auch wenn man das alles noch so gut durchgeplant hat, mitten im zwei Lollis und allem drum und dran, auf die Idee kommen, okay, ich entscheide jetzt einfach selber. Ja? Ich entscheide jetzt einfach, doch zum Papa runterzukommen und ihn ja bei seiner lustigen Podcast-Aufnahme zu stören. Das Ganze, sagen wir mal, verstärkt sich natürlich, wenn man in die Arbeit mit schwierigem Klientel reinschaut. Also, keine Ahnung, delinquente Jugendliche oder ja Menschen auf der Straße, wohnungslose Menschen, Menschen mit Behinderung, schwersten Behinderungen und so weiter und so weiter. Also alle ja Möglichkeiten, die man sich in der sozialen Arbeit da so vorstellen kann. Da wird sofort deutlich, diese Arbeit ist ganz, ganz schwer, nur traditionell, hierarchisch, plan und ja, steuerbar wahrscheinlich schon mal überhaupt gar nicht. Ja, so, aber allein die Planung von diesen Arbeiten ist extrem schwierig. Nochmal kurz, auf der einen Seite verändernde Rahmenbedingungen und auf der anderen Seite schon die Arbeit in den Organisationen erfordert in meinen Augen Arbeitsweisen, die ja über die traditionellen Arbeitsweisen hinausgehen. Und jetzt gibt es auch nicht seit gestern oder ist auch kein wahnsinnig neues Konzept, das Konzept der Selbstorganisation. Also die Frage, wie kriegt man die Menschen dahin, die Menschen in den Organisationen, die Mitarbeitenden dahin, verstärkt Eigenverantwortung zu übernehmen, verstärkt selbst organisiert die Arbeit, die ansteht, zu gestalten. Und in meinen Augen wird da in den Organisationen noch viel zu wenig Wert drauf gelegt, weil die Umsetzung von diesem Konzept, also ja, das Wie der Selbstorganisation, ja, wahnsinnig viele Herausforderungen bietet. Damit komme ich eigentlich zur zweiten Frage. Also wenn das Warum, sagen wir mal, geklärt ist oder zumindest angesprochen ist, ist die zweite Frage, ja, wie funktioniert das denn mit dieser Selbstorganisation? Weil die einfache Antwort könnte ja sein, ja, das ist ja super, wir schaffen unsere Chefs ab und jeder macht, was er will. Das klingt erstmal ziemlich verlockend, wenn man so jeden Tag halt irgendwie seinem Job nachgeht, kein Chef, das wäre doch eine großartige Nummer. Fakt ist aber, kein Chef alleine ist sicherlich auch keine Lösung. Führt einfach nur, also wenn man einfach nur alle Regeln, Prozesse und so weiter, die bestehen, über den Haufen wirft und sagt, jetzt machen wir aber alles selbst organisiert, dann führt das maximal zum Chaos. Heißt also, wenn man selbst organisierte Prozesse einführen will, dann bedarf das ja einem ganzen Haufen Regeln, einem ganzen Haufen Methoden und methodischem Wissen auch, wie man diese selbst organisierten Prozesse so umsetzt, dass man damit wirklich gut zusammenarbeiten kann. Jetzt wirklich nur ja, skizziert oder ganz, ganz grob, wie kann Selbstorganisation jetzt funktionieren? Der erste Punkt dazu ist, dass zunächst einmal allen Mitarbeitenden klar sein muss, was denn der Zweck der Organisation ist. Also das Warum der Organisation. Ja, warum existiert diese Organisation? Warum existiert die stationäre Jugendhilfeeinrichtung, in der wir hier arbeiten? Warum existiert die Hochschule, in der wir hier arbeiten? Warum existiert der Autobauer, in dem wir hier arbeiten? Warum existiert, das Drogenhilfezentrum oder das Familienzentrum oder das Stadtteilzentrum? Oder keine Ahnung, warum existiert unsere Organisation? Das ist auf den ersten Blick einfach zu beantworten. Auf den zweiten Blick, ja, da kann man also auf den ersten Blick könnte man sagen, ja, ist ja logisch, Hochschule hier soll Bildung vermitteln, stationäre Jugendhilfeeinrichtung soll die Jugendlichen irgendwie auf den rechten Weg bringen. Aber ist das tatsächlich, also ist das wirklich das Warum der Organisation? Und dieses Warum nicht nur in einem ja, irgendwo Leitbild, was irgendwo an der Wand hängt, zu verankern, sondern tatsächlich zusammen mit den Mitarbeitern auszudiskutieren, ist eine ganz andere Nummer. Ja, also sich da auf einen Prozess einzulassen, in dem man, ja, klingt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber indem man die Organisation anhört und sagt, warum bist du da? Also warum existiert die Organisation? Wenn man diesen Punkt geklärt hat, wobei die Frage ist, kann man den überhaupt klären oder ist es eigentlich auch ein Prozess, in dem sich diese Organisation entwickelt und man immer wieder nach diesem Warum fragen sollte? Wenn man das gemacht hat, dann könnte man da hinkommen oder sollte man da hinkommen, wenn man selbst organisierte Prozesse einführen will, Werte zu definieren, die sagen wir mal, den Rahmen festziehen, in dem Selbstorganisation funktionieren kann. Beispielsweise Werte wie, ja, wir sind mutig oder Freiheit ist unser großer Wert oder alles Mögliche, was man dann so als Wert nehmen kann. Das kann man festschreiben und diese Werte sollten dann aber wiederum nicht nur auf einem Leitbild festgehalten werden, wie man das so oft findet, sondern sind dann wiederum runterzubrechen in klare Prinzipien. Und auch das findet man zunehmend, ja, ich würde mal sagen, immer mehr, auch in diesen Leitbildern. Da könnte man sagen, ja, haben wir doch alles gemacht und so, funktioniert doch alles ganz super. Der Unterschied ist nur, diese Prinzipien zum Leben zu erwecken. Ich glaube, dass das einer der wesentlichen Herausforderungen ist, die man dann in der täglichen Zusammenarbeit mit seinen Mitarbeitern, aber auch mit den Kunden, Klienten, Nutzern immer wieder diskutieren muss, immer wieder besprechen muss, immer wieder aufrechterhalten muss und sagen muss, aber wir haben doch als Wert dies und jenes da stehen und unser Prinzip ist es doch damit so und so umzugehen, warum machen wir das hier nicht? Warum machen wir dies hier anders? Wie könnten wir aber dahin kommen, dass dieses Prinzip wirklich zum Leben zu erwecken? Und diese Prozesse, die dahinter stehen, die sind in meinen Augen deutlich anstrengender. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe noch nie in wirklich selbstorganisierten Organisationen gearbeitet. Aber die sind wirklich anstrengend, weil man sich tatsächlich über die Zusammenarbeit untereinander auseinandersetzen muss. Also man muss sich mit seinen Mitarbeitern oder mit seinen Kollegen auseinandersetzen darüber, wie wir denn zusammenarbeiten wollen. Und das passiert ehrlich gesagt relativ wenig, ja, wo man halt wirklich sagt, okay, wie wollen wir zusammenarbeiten? Was sind unsere Grundsätze? Was sind unsere Prinzipien? Wie will ich mit dir zusammenarbeiten? Wie sind meine Gefühle, die dahinter stehen? Wie sind meine persönlichen Werte? Was stört mich auch an dir? Welche Probleme habe ich? Und so weiter und so weiter. Diese Dinge zu besprechen, das passiert in den Organisationen relativ selten. Ja, also das nur so als maximal kurze Skizze, wie solche selbstorganisierten Prozesse eingeführt werden können. Mir geht es hier eigentlich eher darum, wirklich zu sagen, okay, auf der einen Seite das Warum für Selbstorganisation ist relativ klar und auf der anderen Seite zu sagen, das Wie der Selbstorganisation ist nicht so einfach, dass man nur sagt, okay, wir schaffen den Chef ab und dann funktioniert das hier schon. Aber auch das ganz klar, es gibt tolle Methoden, tolle Bücher dazu, die diesen von mir skizzierten Prozess, wie man Selbstorganisation einführen kann, sehr, sehr gut darlegen. Ich habe ein paar davon auf meinem Blog rezensiert. Ich stelle nochmal den Link auch ein zur Rezension von dem Buch Das kollegial geführte Unternehmen, weil da wirklich, also in meinen Augen sehr, sehr detailliert, wirklich tolle Praktiken oder Ideen und Praktiken für eben solche Selbstorganisationsprozesse dargelegt werden. Ich hoffe, ich habe euch nicht totgelabert, ihr seid immer noch mit dabei. Ich bin jetzt bei fast einer halben Stunde Podcast, so lang sollten die eigentlich alle gar nicht werden, aber wenn ich schon mal rede und mir keiner zuhört, dann rede ich auch gerne, das ist doch eine super Sache. Und wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Kurz zum Abschluss noch, mir macht es irgendwie Spaß, sich mit diesem Podcasten auseinanderzusetzen. Das ist dann wieder ein ganz anderes Thema. Aber so einen Podcast auf die Beine zu stellen, das bedarf wahnsinnig viel, ja, auf der einen Seite Auseinandersetzung mit Technik, auf der anderen Seite aber auch Vorbereitung, weil ich einfach feststelle, wenn ich schon hier so eine halbe Stunde erzähle, die Dinge wirklich auf den Punkt zu bringen, das ist echt nicht so einfach. Das kann man beim Schreiben viel besser, da kann man mal eben wieder ausbessern, dann kann man es umschreiben, dann kann man es halt irgendwie neu formulieren und so weiter. Das geht bei so einem Podcast nicht, also es ist deutlich direkter und ich hoffe, ja, dass ihr einfach weiter dran bleibt oder dass du weiter dran bleibst. Ja, auch das ist so eine Frage, habe ich eben schon mal gesagt, wen spreche ich eigentlich hier an? Also ich hoffe, dass du weiter dran bleibst und mir auf dem Weg dieses Podcasts einfach auch deine Rückmeldung mal gibst und sagst, okay, was kann ich besser machen? Was kann anders sein? Wahrscheinlich muss ich tatsächlich irgendwie mehr in die Tiefe gehen, damit es ein bisschen konkreter wird. Aber ja, das passiert dann in Podcast-Episode Nummer 4. Bis dahin, erstmal noch ein schönes Wochenende, schöne Zeit und bis dahin. Ciao, ciao.